Ihr Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche.
Guten Tag bei einer neuen Ausgabe von Installateur TV Podcast. Mein Name ist Herbert Bachler und ich habe heute eine Person vor mir. Letzte Woche war ich noch mit ihm zusammen auf der IFH in Nürnberg. Er ist nicht nur erfolgreicher Installateur, man kann sagen, er ist auch inzwischen ein Aushängeschild aus Weißenburg in Mittelfranken. Servus, Franjo Sestak.
Grüß dich, Herbert. Hallo.
Franjo, ich habe es schon lange vorgehabt, mit dir mal zu ratschen. Du bist ja ein eingefleischter Heizungsbauer. Man kennt dich eigentlich nicht nur bei dir zu Hause, was dein Gebäude betrifft. Da kommen wir dann noch drauf zurück. Du bist da in Social Media ganz eng vernetzt. Stell dir mal kurz vor.
Also, ich bin der Franjo Sestak aus Weißenburg in Bayern. Sind 50 Kilometer südlich von Nürnberg daheim. Ich betreibe einen kleinen Heizungsbaubetrieb, Sanitärheizung, so das Übliche, was man halt in der Branche macht. Und bin auf Social Media aktiv unter Fett Sestak und wie gesagt, saniere hier ein kleines Gebäude. Und das mache ich zusammen mit meiner Familie, mit meinen drei Kindern und meiner Frau und dem Hund, dem Dackel, der seit einem Jahr mithilft. Also zumindest beim Graben hilft er immer gerne mal im Garten. Mhm. Ne?
Auf den Bau können wir dann auch zu sprechen, weil das ist auch was, was nicht nur ich, sondern viele einfach beobachten. Das ist jetzt kein normaler Bau, aber zu dem ja dann später. Franjo, zuerst einmal deine Aktivitäten. Du bist ja auch sichtbar überall, egal bei Lust auf Handwerk, wo wir uns in Berlin damals kennengelernt haben, auch in den Social-Media-Kanälen kommt keiner an dir vorbei. Erzähl einmal, wie bist du da auf Social Media gekommen? Es hat sich ja so eine Crew um dich gebildet, ja, und was gibt dir das für einen Mehrwert?
Also ja, ich betreibe Social Media seit ja mittlerweile 5 Jahren auf Instagram. Davor 6 oder 7 Jahre ist es ja Facebook. Anfangs haben wir uns da Hilfe dabei geholt von der kleinen Agentur, von der Bekannten. Und das ist sehr, sehr professionell alles abgelaufen, sehr stark in dem Hochglanzsektor. Also wir haben tolle Bilder gehabt, tolle Projekte. Und aber das war mir zu aalglatt. Das war dann einfach nicht so, wie es Handwerk ist. Handwerk ist nicht Hochglanz. Handwerk ist auch mal ja vielleicht nicht das schönste Bild oder vielleicht auch nicht das perfekte Video. Und dann habe ich angefangen, damit selber zu werkeln und das selber zu machen. Und ich habe Spaß dran gehabt. Weil, wie gesagt, für mich war es dann wie ein Tagebuch. Was haben wir gemacht? Was haben wir vor einem Jahr gemacht? Was haben wir jetzt vor 2 Jahren gemacht? Und so ist es jetzt mittlerweile so ein Lookbook, nenne ich es jetzt einfach mal, wo man sagen kann, das sind unsere Leistungen, das haben wir gemacht, das können wir. Und da sind auch Besonderheiten dabei. Wir haben eine beheizte Treppe gebaut mit Erdwärme. In einem Gewölbe hatten wir eine Hackschnitzelheizung in einem denkmalgeschützten Objekt. Also es kommen dann immer schon Besonderheiten auch irgendwie für einen selber dazu.
Wenn ich jetzt auf das Social-Media-Thema noch komme, du hast ja auch enge Freundschaften inzwischen mit dem Bruno Nempel oder mit dem Kevin Meister SAK und vielen anderen, ja. Was hat dir das persönlich und als Betrieb gebracht? Du hast ja auch 3 Kinder. Es bedarf da einiges an Zeit, dass man das auch alles reinbringt. Was war das, wo du sagst, das war es wert?
Ja, also ich denke, die Kontakte zu den ganzen Personen sind natürlich schon sehr, sehr wichtig. Ich grenze es jetzt einfach mal so ein bisschen ein. Man hat die gleichen Interessen, man hat den gleichen Beruf. Du musst ja jetzt hier auch in der Region immer jemanden finden, der sagt, okay, er redet über seinen Job oder er macht es. Und wir tauschen uns halt über viele Sachen aus, auch sehr offen. Und das ist natürlich schon was, was einen Mehrwert gibt. Wie gesagt, für einen Betrieb ist es eine gewisse Art von Sichtbarkeit. Man wird oft darauf angesprochen, Franjo, letzte Woche hast du mal irgendein Video gezeigt von einem Fußbodenheizungssystem, das extrem dünn ist. Ja, kann man das bei uns auch machen? Also es ist natürlich auch immer wieder ein Multiplikator für deine Arbeit und für das, was du tust. Und ja, ich freue mich dann immer drüber, wenn was Besonderes gemacht hast und dann Leute anfragen und dadurch wieder der nächste Auftrag entsteht.
Also man kann sagen, du wirst auch weiter aktiv bleiben, weil einfach dieses Netzwerk dir sehr viel weitergeholfen hat. Auch.
Ja, das ist natürlich großartig, wenn du so viel Wissen hast, auf das du zurückgreifen kannst. Sei es ein Bruno, der mit Fissmann-Produkten, der wirklich sehr gut aufgestellt ist, sich auskennt. Sei es ein Kevin, wenn du ein Wolf-Gerät hast oder eine Frage dazu, ja, da musst du einen Kevin fragen. Also ich glaube, da gibt es auch wenig Leute, die sich besser auskennen. Und so ist die Community quasi eine Gemeinschaft, die sich da wirklich auch mit viel Wissen aushelfen kann. Und das bringt einen natürlich immer weiter.
Franjo, du hast so ein Herzensprojekt, das merkt man. Das ist ein Umbau eines uralten Gebäudes, der auch, sage ich einmal, für einen SAK-Heizungsbaumeister, so wie es du bist, eine echte Herausforderung ist. Erzähl uns einmal kurz und knackig, was ist das für ein Gebäude? Was hast du da für eine, sage ich jetzt einmal, Ruine übernommen und was hast du daraus gemacht?
Also ich habe hier das ehemalige Gasthaus Sonne in Dettenheim, das ist Ortsteil von Weißenburg, gekauft. Das Gebäude selber ist aus dem Jahr 1734, die anderen Anbauten aus den Jahren 1760. Also man sieht, es sind fast 300 Jahre, die da drin stecken. Mhm. Für mich ist es Geschichte zum Anfassen, ne? Also natürlich könnte man sagen, eine Ruine seit 94 nicht mehr vermietet oder nicht mehr genutzt. Also da steht gute 30 Jahre leer jetzt dann. Ist es natürlich schon auch eine Aufgabe. Und das erste Mal stand ich davor und habe gesagt, ja, das ist viel zu klein, ne? Also ich weiß nicht, was mich damals geritten hat. Es sind 1800 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche. Wenn man das in Relation sieht, sind es eigentlich 10 Häuser. Und ich stand da und habe gesagt, das ist zu klein. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, es macht einfach Spaß, immer weiterzumachen. Es ist auch eine Aufgabe, das ist auch, muss man auch sagen, ein bisschen eine Challenge, dran zu bleiben, zu sagen, also ich ziehe das jetzt durch, das ist nicht in einem Jahr passiert, nicht in zwei. Es ist dann schon eine Aufgabe, die vielleicht ein Jahrzehnt von einem fordert. Und ja, also wie gesagt, je länger ich dabei bin, desto mehr Spaß macht es für mich auch.
Franjo, nimm uns einmal mit ein bisschen zu dem Abenteuer, was du bei dem Objekt da angegangen bist, auch speziell, was jetzt unser Gewerk betrifft. Mit was hast du begonnen? Für was hast du dich entschieden? Wie weit bist du? Ich glaube, es ist jetzt so ziemlich fertig. Ich habe das letzte Mal mit deinem kleinen Bruno, sage ich, drin gesehen, mit so 70 Zentimeter Wänden. Ja. Was hast du draus gemacht? Wie schaut deine Haustechnik aus?
Also, was haben wir draus gemacht? Wir haben es halt grundlegend erstmal saniert, sind auch im Gebäudebestand mit einer Betonkernaktivierung unterwegs. Heißt, klassisch auch überall haben wir Fußbodenheizung, aber auch die großen Flächen in der Halle und Scheune haben wir beheizt. Wir erreichen jetzt durch unsere Dämmung und durch den Aufbau der Wände KfW 55 Effizienzhausstandard. Das war das Ziel. Und wir haben es immer noch ein bisschen besser gemacht. Also wir haben dann auch die Dämmung immer mal 2 Zentimeter mehr, da mal 5 Zentimeter mehr. Wir haben es eigentlich wirklich in Ticken sogar noch besser gemacht und haben jetzt eine Wärmepumpe, eine PV-Anlage, haben das jetzt auch smart vernetzt mit Luxon zusammen, haben einen Pelletskessel, der auch die Spitzenlast im Winter abfangen kann. Und zusätzlich habe ich noch einen Holzkessel eingebunden. Also wie gesagt, ich sage immer, erneuerbare Energien Hybrid, ich habe wahrscheinlich einen Tripod gebaut, weiß ich nicht, ein Dreifachsystem. Also bin da breit aufgestellt.
Ich wollte gerade sagen, du lebst ja das eigentlich, was man von euch Deutschen eigentlich kennt, diese Hybridlösungen, ja. Was mich so ein bisschen interessiert, ich komme ja selber von einem uralten Bauernhof, ja, der auch so... Ja, 300-400 Jahre alt ist und ich weiß, diese Wände sind sehr, sehr dick, die sind auch oft sehr feucht, da sind Steine drin und Ding. Muss man da nicht irgendwie aufpassen, weil nur isolieren ist ja ein bisschen zu wenig, oder?
Also wir haben uns da schon viel Gedanken gemacht, haben auch von außen abgedichtet. Es sind ja Jurahäuser, also ist klassisch Naturstein oder ein Fachwerk, das ausgemauert worden ist. Die Gebäude, jetzt, wo wir jetzt aktuell drin wohnen, ist der ehemalige Schweinestall. Durch die Bauforschung und Baugeschichte hat man festgestellt, naja, vielleicht war es nicht nur eine Stallnutzung, es muss schon was Besseres gewesen sein, weil vom Baustil her und von dem Ganzen passt nicht zu einem Stall. Also wie gesagt, vielleicht war es irgendein Korbhaus, vielleicht war es auch ein Knechthaus, man weiß es nicht, man konnte es jetzt aber auch nicht belegen. Und wir haben eigentlich tatsächlich energetisch uns, ja, dem Haus ein bisschen angepasst. Wir haben einen Vollwärmeschutz von draußen. Wir haben einen Sichtdachstuhl erhalten. Die Dächer bei den Jurahäusern sind klassischerweise mit Kalkplatten belegt. Also das war ein Steindach in mehreren Schichten. Und dadurch sind die Balkenquerschnitte sehr, sehr groß und sehr wuchtig und die Dachneigung sehr flach. Und das Ganze haben wir uns ein bisschen, sagen wir mal, zunutze gemacht beim Nutzen von den Wohnräumen. Und auch beim Sanieren und Dämmen haben wir da halt sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, dass das halt alles passt. Feuchtigkeit haben wir jetzt eigentlich keine. Man muss ja auch sagen, wir haben natürliches Material, viel Holz, Kalkputz, Lehmputz, Lehmwände. Wir haben uns halt da schon sehr stark darauf konzentriert, dass man halt auch wieder diese Stoffe, die man früher hatte, wieder nutzt und ja, also ökologisch auch baut.
Jetzt ist ja eben so ein Jahrhunderte alter oder 300 Jahre alter Bau ja, nicht so wie ein Neubau oder ein Bau, den du einfach sanierst. Ich sage ja so, da musst du dich, da wirst du mir wahrscheinlich recht geben, du dich nach den Gepflogenheiten des Baus richten und nicht umgekehrt, weil ja immer wieder, ich weiß, ich habe auch einmal einen Bauernhof umbaut, auf Überraschungen triffst, wenn du den angehst, ja, und die nach diesen Überraschungen richten musst. Wie bist du da vorgegangen? Welche Überraschungen hast du da erlebt und wie hast du das dann finalisiert? Das wird ja nicht nur immer Autobahn gewesen sein, ne?
Nee, also man muss, glaube ich, beim Altbau auch ein bisschen Abstriche machen. Also es wird aus einem Altbau kein Neubau und das will man auch nicht. Also der Charme, der dadurch entstanden ist, durch diese dicken Mauern, durch diese tiefen Nischen, durch diese krummen Wände, ich muss doch keine Wand gerade verputzen. Also ich bin dann immer ein Freund davon, lass es doch in der Form, wie es war, lass es doch sichtbar, dass es auch alt ist. Und das haben wir halt, wo es geht, so erhalten, ne? Und wir haben, wo es neue Elemente gab, auch wieder, ja, gerade Wände, würde ich sagen, gebaut, ne? Also wieder mit Holzbauwände, mit Lärchenholzverschalungen. Also wir haben uns wirklich dem Gebäude auch ein bisschen angepasst. Wir haben nichts angebaut. Wir haben teilweise zurückgebaut, was zum Beispiel in den Jahren 59 bis 60 erbaut worden ist. Ein altes Toilettenhäuschen. Also was neuzeitlicher war, durfte auch wieder gehen. Und so hat man den Charme oder den Charakter des alten Hauses wieder halt freigelegt. Also
nimm uns noch ein bisschen ins Heizhaus mit. Wie viel Quadratmeter Fläche hast du an Sonnenkollektoren, weiß ich jetzt nicht, Thermie, Photovoltaik oben? Wie heizt du dein Warmwasser? Wie viel Warmwasser hast du drin? Welchen Energiebedarf, kann man schon sagen, hast du auf dieser Fläche? Wie weit hast du das Ganze reduzieren können?
Also wir haben tatsächlich einen Energiebedarf von 50 kW errechnet für die Gebäude, die wir beheizen. Duell haben wir es nur mit einem Holzvergaserkessel mit 32 kW versucht. Das reicht vollkommen aus. Und aktuell haben wir für die Brauchwasserberatung eine Brauchwasserwärmepumpe. Und für die Beheizung nutzen wir jetzt aktuell 12,5 kW Wärmepumpe. Mhm. Heißt, wir kombinieren jetzt gerade so ein bisschen alles. Wir haben 26,5 kW Peak-Indach-Solaranlage. Wir haben von Nelskamp ein Planum PV-Ziegel, also sogar eine PV-Anlage, die in Dach, in der Ziegelform angepasst ist. Und wir haben das Ganze genehmigt bekommen zu einer Zeit, wo es noch keine Genehmigung für PV-Anlagen auf Denkmälern gab. Mhm. Wir hatten auch Kontakt mit dem Fraunhofer-Institut, weil die auch ein Bildband machen wollten, wie macht man eine PV-Anlage auf dem Denkmal. Und da waren wir eigentlich ganz weit vorne dabei, bevor es jetzt dann aufgrund von Corona und Ukraine-Krise und so weiter die Energiepolitik ja ein bisschen verrückgespielt hat. Und dann gab es ja die Möglichkeit mittlerweile auch auf Denkmälern PV-Anlagen zu machen.
Mhm, klar, aber du hast ja anfangs gesagt 1800 Quadratmeter. Wie viel sind davon beheizt?
Aktuell haben wir, jetzt müssen wir kurz zusammenrechnen, einen Schweinestall mit gut 180 Quadratmeter, eine Halle mit 400, 600 Quadratmeter und ein Wohnhaus mit knapp 350. Also in der Summe sind es 1100 Quadratmeter, ne?
Aber das ist ja fast unmöglich, wenn ich da die Leistung von 50 kW höre. Ich glaube, das ist ja fast rekordverdächtig, oder?
Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Also wir arbeiten noch immer. Wir haben noch ein Fenster, ein paar Tore, die noch ausgetauscht werden müssen, die noch neu kommen. Das wird das Ganze nochmal nach unten bringen. Wir haben einen ganz großen Vorteil. Wir haben viel Masse, ne? Viel Gebäudehülle, die massiv ist. Die speichert natürlich auch dementsprechend. Wir können halt da relativ viel puffern auch. Und das nutzen wir jetzt momentan. Also.
Aber das wäre doch auch ein Thema, wenn, sage ich einmal, Kollegen sowas in Angriff nehmen. Könnten sie die bei dir auch melden, dass du einmal die Erfahrung tauscht oder wie immer?
Ja, natürlich. Also wie gesagt, mir spinnt ja viel im Kopf rum, auch immer wieder und immer weiter. Und gerade das Thema Wärmepumpe in so einem Bestandsgebäude, in einem Altbau, ist natürlich ein ganz großes Thema, wo man viel, viel machen kann. Ne? Und wir haben halt mit unserem Pelletskessel natürlich jetzt halt auch für die kalten Tage eine Möglichkeit, eine andere Energiequelle mit zu nutzen. Dadurch können wir unsere Wärmepumpe ja komplett in einen anderen Bereich fahren. Ne?
Welche Wärmepumpe hast du? Ich meine jetzt nicht vom Fabrikat, sondern ist das eine Luft-Wasser-Wärmepumpe?
Ja, wir haben ein außen aufgestelltes Gerät momentan. Mhm. Das Einfachste, einfach nur ein Propangerät, ein Propangasgerät. Also nichts Besonderes, nichts Aufwendiges. Und natürlich könntest du hier mit Erdwärme auch arbeiten. Wir haben es jetzt einfach sehr pragmatisch gelöst.
Mhm. Eben, weil du eben im Winter diese Hybridlösungen hast, genau. Wo das eigentlich nicht notwendig ist. Gell? Genau. Franjo, sehr spannend, der Bau ist sicher auch was, wenn das die, sag ich mal, Kollegen von SI oder wo immer hören, denke ich mal, ein Projekt, was man herzeigen muss, so wie es sich oder sollte. Kommen wir mal zurück zur Messe. Wir waren jetzt auch auf zwei Messen. Du warst in Österreich bei der Welser Energiesparmesse, aber wir haben uns auch auf der IFH gesehen. Was ist so dein Eindruck zusammenfassend von diesen Messen? Hast du was mitnehmen können? Beziehungsweise auch, gibt es einen Unterschied? Interessiert mich natürlich speziell, wie du das siehst zwischen Österreich, ja, in Wels und der IFH.
Also ich muss sagen, ich war ja das erste Mal in Wels und der Ansatz der Energiesparmesse Wels ist ja ein anderer wie der klassischen Messe in Nürnberg zum Beispiel. Und mir hat es sehr gut gefallen, dass das Thema Energiesparen als ganz großer Punkt halt im Fokus steht. In Nürnberg war es jetzt ja sanitärmäßig ja eher mager, eher dünn gesät. Ich kenne es halt eigentlich aus frühen und jungen Jahren, da war sanitär schon deutlich stärker. Das Thema Energiesparen ist ja allgegenwärtig. Vielleicht muss man es auch anders sehen und anders leben. Ne? Also wie gesagt, wir nutzen halt unsere PV-Anlage fürs E-Auto-Laden, fürs Heizen, für egal was. Wir verkaufen ja im Endeffekt energiesparende Systeme. Da wäre es jetzt das komplett falsche Zeichen, auch wenn ich dann hier den 8-Zylinder oder den 500 PS-Schlitten vor der Haustür stehen habe. Und wir versuchen da auch schon energieeffizient das Ganze irgendwie umzusetzen. Bei den Messen, ja, ich bin ja ein Freund von Präsenzmessen. Also Leute treffen, mit Leuten sich austauschen. Das hat schon seine ganz großen Vorteile. Auch die ganzen Kontakte, die man über Jahre hier aufgebaut hat, zu Herstellern, zu Außendienstlern. Ja, das ist nochmal was ganz anderes.
Anjo, du hast mir, wenn du dich erinnern kannst, vor, ich glaube, Herbst 2022 war es, da kommen wir jetzt wieder zum Thema Netzwerken, habe ich ein WhatsApp vorgefunden. Herbert, die Branche braucht einen Wärmepumpenkoffer. Kannst du dich da noch erinnern dran?
Ja, das Thema schwirrte mir länger durch den Kopf und nachdem ich dich kenne, habe ich mir gedacht, okay, schreibe ich mal dem Herbert, fragen wir mal, wie der Stand ist, ob er da Lust drauf hat. Und das ging ja dann auch ratzefatz, dass es im Endeffekt im Frühjahr schon zur nächsten Messe so einen Koffer gab.
Genau. Ich wollte eben sagen, dieses Netzwerk, auch mit Freude, wenn ich daran denke, wie schnell sowas arbeiten kann. Und es ist oft unglaublich, dass Dinge in der Branche nicht gibt. Ich denke auch, ich meine, jeder, der dich kennt, weiß, dass du eigentlich der Mr. Weiland bist, ja, wo wir auch, sage ich, für die Wartung Geräte entwickelt haben, die es in dieser Form am Markt noch nicht gegeben hat. Und da sieht man eigentlich die Stärke der Community, oder?
Ja, also wie gesagt, dieses Innovationsbewusstsein auch zu sagen, es muss was geben, was es noch nicht gibt, ist natürlich eine Stärke. Und da muss man jetzt auch wieder sagen, diese Ideen sind doch dann die ganze Branche wieder weiterbringen. Ne? Also das für sich selber zu behalten, wäre ja irgendwie auch schade. Mit den ganzen Kofferchen sparen wir so viel CO2 ein, da kann Greta Thunberg, denke ich mal, einpacken, weil das einfach, und wenn es nur ein 0,5% besser ist, einfach deutlich mehr CO2-Ersparnis macht wie alles andere.
Wie stellt sie dir generell momentan die Branche dar? Ich habe so mitbekommen inzwischen, ich habe mit einem Heizungsbauer aus Deutschland gesprochen, der gesagt hat, der eigentlich auf die Heizung spezialisiert ist. Heuer hat er noch überhaupt keine Heizungen. Es hat total wieder geswitcht bei ihm auf Sanitär. Kannst du das teilen? Wie ist bei dir die Situation?
Also ich muss auch sagen, dass aktuell die Situation ist, die Leute sind verunsichert und das Thema Bad wurde jetzt die letzten 2 Jahre ad acta gelegt. Das wollte ja keiner. Die Ausstellungen haben, denke ich, auch nicht so das Riesengeschäft gemacht. Und das Objektgeschäft ist jetzt aktuell ja weg durch die hohen Bauzinsen. Da verzögert sich jetzt viel. Und der private Häuslebauer, der macht halt lieber sein Bad wie die Heizung, weil er momentan nicht weiß, was er tun soll. Und das merkt man schon extrem.
Das heißt, so vom Gefühl her geht es bei dir auch momentan wieder mehr in Richtung Sanitär?
Also letztes Jahr würde ich sagen 90% Heizung und 10% Sanitär. Und dieses Jahr ist es also wirklich fast andersrum. Ich würde sagen 80% Bäder und 20% Heizung nur noch. Also das ist exorbitant, hat sich das geändert. Also das ist der Wahnsinn.
Ja, unglaublich, hätte sich keiner gedacht, wie schnell das gehen kann. Aber ich glaube, wir werden immer eines Besseren belehrt. Aber ist ja auch gut für die Sanitärbranche mal, wenn es aufwärts geht. Ne?
Naja, vielleicht sieht man die dann auch wieder auf den nächsten Messen. Ne? Wäre ja auch wünschenswert.
Genau. Ne? Wolf Ranjo, bevor ich zum Schluss zu meinen Fragen komme, von dir weiß ich ja, du bist ein extremer Familienmensch. Man sieht dich oft mit deinen 3 Kindern. Wie kriegst du das eigentlich alles unter den Hut? Ich sehe ja auch, der kleine Bruno, ich glaube vor 2 Wochen war das, wie der begeistert, mit der Begeisterung schon das Handwerk, das Werkzeug lebt. Nimmst du die Kinder auch mit oft zur Arbeit, dass sie das sehen, was der Papa macht? Oder wie schaut das im Hause Sestak aus?
Ich muss sagen, die Jungs haben ihren eigenen Kopf. Die dürfen machen, was sie wollen. Die dürfen später auch mal lernen, was sie wollen. Mhm. Das wird von uns nicht vorgegeben, sage ich mal. Die dürfen in die Werkstatt. Die haben ihren eigenen Bereich, ihre eigene Werkbank, ihr eigenes Werkzeug. Und die verlieren sich da oft mal auch da drin und basteln und tun und machen. Und ich glaube, für die Kinder ist es einfach schön, wenn sie was machen können und mit den Händen auch was machen können. Also wie gesagt, jedes Kind fängt erstmal mit Anfassen an, ne? Also mit den Händen arbeiten. Und das ist ja auch Handwerk, mit den Händen zu arbeiten. Und die Jungs haben Spaß dran und ich bremse auch nicht. Ich nehme sie gerne mal mit, wenn sie Lust haben, aber auch keinen Zwang. Meistens ist es so, ja, die haben dann die Hoffnung, dass sie vielleicht noch ein Trinkgeld bekommen oder ein bisschen Süßigkeiten. Ja, mein Gott, ich freue mich, wenn ich mitnehmen kann. Wie gesagt, jetzt war auch der Wunsch, auf die Messe zu gehen, Werkzeug anzufassen. Deswegen waren wir Freitag dann nochmal in Nürnberg auf der Messe. Und ja, der Bruno, vielleicht liegt es am Namen. Ich habe schon mal gesagt, ich kannte ja den Bruno vorher noch nicht, den Nempel. Und er ist ja ein bisschen werkzeugverrückt. Und ich glaube, dass das am Namen liegt. Weil, wie gesagt, dem Bruno muss ich alles erklären, alles zeigen. Und das ist natürlich schön.
Ich glaube, da ist ein Virus drin beim Bruno irgendwie, oder?
Ich glaube, das muss am Namen liegen. Ich bin mir da nicht so sicher.
Ranjo, ich habe drei so Fragen noch für dich vorbereitet. Bist du bereit, die zu beantworten?
Natürlich, immer doch.
Die größte Challenge bei meinem Lieblingsprojekt, bei meinem Bau war?
Ich denke, alles unter den Hut zu bekommen. Mit Familie, mit Firma, mit jetzt dann auch dem Umzug der Firma. Das Projekt ist ja etwas, was irgendwie nebenbei läuft. Und das ist tatsächlich so, ich weiß gar nicht, wo ich die Zeit hergenommen habe für bisher, wie ich es geschafft habe. Aber es läuft dann trotzdem immer. Und das ist die größte Challenge, immer noch am Ball zu bleiben und weiterzumachen.
Darum sollten junge Menschen ins Handwerk gehen.
Ich glaube, es gibt nichts Erfüllendes, als zu sehen, was man am Tagesende geschaffen hat. Und das ist was, was einen sehr stark motivieren kann.
Und die letzte Frage: Das möchte ich unserer Community noch mitteilen.
Ich glaube, unserer Community kann man sagen, dass wir alle am besten so bleiben sollten, wie wir sind. Ehrlich und fair zueinander. Und es ist einfach ein tolles Gefühl, ein Teil von diesem ganz großen Wissen zu sein, das da draußen rumläuft und sich auch gegenseitig hilft. Also ich muss ja immer wieder erwähnen, sei es die Lizzie, die anruft, oder der Bruno, wenn er eine Frage zu Kessel hat, man hilft sich trotzdem immer wieder gern. Und es ist ja trotzdem irgendwie eine Art von Freundschaft, auch wenn man sich vielleicht jetzt nicht direkt so kennt, weil man halt einfach auf irgendeiner gewissen Welle liegt. Und das ist schon was, wo diese Community auszeichnet.
Ist irgendwie wie Familientreffen in der Branche, oder?
Es ist Klassentreffen. Also ich glaube, Familientreffen ist nochmal anders, aber ich glaube, Klassentreffen ist
der Branche.
Also wie gesagt, es ist ja auch verrückt. Also ich muss mich jedes Mal wundern, wie man dann sofort einen Draht zueinander hat. Und man schreibt sich ja wirklich teilweise ja einmal die Woche, täglich, wie auch immer, mit jedem ein bisschen anders. Und man hat da sofort auch eine Verbindung zueinander.
Und auch egal, aus welchen Ländern die Leute kommen, denke ich immer wieder. Wenn ich den ganzen Haufen anschaue, der durch die Messe geht, egal, die kommen von überall. Gell?
Also wie gesagt, sei es die Italiener, sei es die Engländer, es ist ja wirklich auch international mittlerweile eine lustige Truppe geworden. Also wie gesagt, wenn ich jetzt wieder an die Italiener denke, das ist natürlich schon ein Auftritt jedes Mal. Ne?
Auf alle Fälle. Naja, ich glaube, da könnten sich viele, gerade die Politik, ein Schäbchen abschneiden, wie es funktioniert. Gell? Ranjo, ich danke dir recht schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute nach der Arbeit, noch einen heißen Tag, ja, nochmal für das Gespräch. Persönlich bedanke ich mich für die Freundschaft und vor allem auch für deine Ideen. Du bist für mich der Mr. Wärmepumpenkoffer und wünsche uns gemeinsam noch sehr viele schöne Projekte. Für die, sollte es noch einen geben, nicht kennen, wie finden sie die unter Instagram?
Also unter dem Namen, also fett-Schestag, also man kann mich auch unter dem Hashtag Kanalpirat entdecken oder finden. Ja, das ist ja auch etwas, was mit dem Bruno irgendwie aus einer Blödsinnsidee entstanden ist. Und mittlerweile findet man mich eigentlich fast auf jedem Kanal.
Den Kanalpiraten, den wusste ich auch noch nicht. Franjo, ich danke dir fürs Gespräch. Schönen Abend noch im Kreise deiner Familie und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Servus.
Danke dir, Herbert. Tschüss.
Das war ein Installateur TV Podcast mit Herbert Bachler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.